Ich glaube, das Wichtigste für mich war, mit Personen darüber zu sprechen, weil ich halt oftmals, wenn ich mit meinen Gedanken und in meinem Kopf alleine bleibe mit diesen Themen, dann beginnt so ein bisschen eine Negativspirale und man sieht nur das Schlechte. Und da tendiere ich halt auch generell ein bisschen dazu, dann mich selber so ein bisschen zu sehr fertig zu machen und nur das Negative zu sehen. Und da bin ich, manchmal hilft es mir oftmals, wenn ich dann mit meinen Trainern, mit meiner Mentaltrainerin oder mit meiner Schwester oder meinem Mann darüber rede, weil ich dann oftmals auch eine andere Seite zu hören kriege oder einfach auch nur schon, wenn ich es ausspreche, merke, aber es gibt doch auch eine positive Seite. Und
More than sports, we uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Lena, schön, dass du heute da bist. Die Wintersaison 2024-25 ist in vollem Gange. Ich habe gerade mal vor unserem Interview vorhin noch die Weltcup-Standings gecheckt. Du bist gerade Gesamtweltcup Platz 21. Wie happy bist du gerade mit dem aktuellen Saisonverlauf?
Ja, die aktuelle Saison ist ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Also von Höhenfliegen bis Tiefschlägen war eigentlich ein bisschen alles mit dabei. Mit den, sagen wir, richtig guten Rennen bin ich auch echt zufrieden und zeigt sich eine gute Tendenz. Aber ich hatte ein paar nicht so gute Rennen mit dabei. Also das ist die Saison so ein bisschen ein Auf und Ab.
Bist du jetzt aktuell? Was steht als nächstes für dich an?
Als nächstes steht bei uns die Heimweltmeisterschaften in der Lenzer Heide an. Wir hatten gerade letzte Woche unsere letzte Weltcup-Station und wir gehen jetzt eigentlich nächste Woche dann nach Antholz zur Vorbereitung und dann direkt zur Weltmeisterschaft in die Lenzer Heide.
Wie nutzt du so eine Zeit für dich, gerade vielleicht auch mit dem, was du vorher gesagt hast, dass bisher die Saison vielleicht so ein bisschen eine kleine Achterbahnfahrt ist, dann natürlich mit so einem Highlight wie der Weltmeisterschaft, wo du im besten Fall keine Achterbahn erleben willst, sondern wirklich einen richtig guten Wettkampf oder Wettkämpfe. Wie nutzt du so die Tage, um dich da auch nochmal innerlich gut vorzubereiten?
Also ich habe mir jetzt drei Tage Zeit genommen, um wirklich so ein bisschen runterzufahren, so ein bisschen Biathlon außen vor zu klammern und so ein bisschen Zeit für mich zu nehmen. Also ich war ein paar lockere Trainings, aber jetzt wirklich nur was gefühlt Wandermäßiges und das auch eigentlich mit Freunden zusammen, das ein bisschen mehr Spaß macht. Aber eigentlich wirklich die ersten paar Tage nicht über den Sport und Biathlon nachgedacht. Und jetzt gilt es dann eigentlich so ein bisschen die Vorbereitung anzugehen. Und da hilft sicher, dass die letzten zwei Rennen in Antholz wirklich gut liefen und so ein bisschen einen Aufwärtstrend gezeigt haben. Dann hilft es eigentlich immer mental mit, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und ich habe sicher auch noch zwei, drei Telefonate mit meiner Mentaltrainerin vor, um das noch ein bisschen zu festigen, dieses gute Gefühl. Und dann habe ich eigentlich das Gefühl, bin ich auf einem guten Weg dahin.
Wenn du sagst, du wirst irgendwie nochmal so ein, zwei Telefonate dann auch haben mit deiner Mentaltrainerin, ich habe auch gesehen, dass du ja auch schon längere Zeit wirklich da die Unterstützung holst auf der Ebene. Worum geht es dir dann gerade in so einer Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft besonders so? Was ist für dich das Wichtigste? Was ist so das Gefühl, was du brauchst vor einer Weltmeisterschaft, damit du wirklich daran glaubst, dass das richtig gut wird für dich?
Ich glaube, diese Weltmeisterschaften sind ein bisschen spezieller wie andere, weil wir sie daheim haben. Und für uns ist es halt der zweite Wettkampf, den wir eigentlich daheim haben, weil davor gab es bis jetzt nur einen einzigen Weltcup in der Lenzer Heide. Und ich glaube, das ist so ein bisschen für mich die größte Herausforderung. Da ich WM und Olympias habe ich schon mehrere erlebt, da kenne ich mich ein bisschen damit aus, aber so ein Heimevent ist doch immer noch was Spezielleres, auch vom mentalen Bereich her. Und für uns war einfach wichtig, dass ich vor allem auch mit dem Druck klarkomme, dass ich nicht zu hohe Erwartungen an mich selber habe, sondern realistische Erwartungen und einfach auch mich in dem Moment nicht versteife auf was ich möchte, sondern was ich gerade mache und was mein Job ist und so ein bisschen, wir sagen immer, im Hier und Jetzt bleibe und nicht in meinem Kopf schon an was wäre, wenn denke. Und gerade im Biathlon-Sport ist es eine große Gefahr, wenn man da vor dem letzten Schießen schon mal abschweift, dass das dann gewaltig in die Hose geht. Und das ist so ein bisschen Sachen, wo wir dran arbeiten.
Hast du für dich gemerkt, dass so allein vom Kopf her dann so eine Weltmeisterschaft plötzlich viel, viel wichtiger erscheint, und dadurch einfach so auch dieser innere Druck und die inneren Erwartungen plötzlich viel höher sind?
Ja, auf jeden Fall. Also bei uns wird halt auch eine große Sache draus gemacht. Es ist auch eine große Sache und es hat unser Team sicher auch auf gewisse Weise beflügelt. Aber man muss halt auch überall, wo es positive Seiten gibt, gibt es auch negative. Und mit denen muss man ein bisschen lernen, umzugehen. Und das ist halt in meinem Fall halt diese Erwartung und Druck an mich selber, die ich mir stelle. Und da hatte ich gerade nach letzter Saison, die wirklich sehr, sehr gut lief, einiges an Erwartungen an mich selbst und da ist es, glaube ich, eben wichtig, dass man sich selbst nicht zu sehr unter Druck setzt, sondern eigentlich wirklich so ein bisschen die Ist-Situation anschaut und einfach auch selber sich eingesteht, man hat halt im Moment das Beste gegeben und das, was dabei rausschaut, ist das, was gut ist.
Was würdest du sagen, hat dir so in diesem ganzen Prozess am meisten geholfen, mit diesen Erwartungen besser umzugehen? War es allein schon so, dieses dich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, oder gibt es auch so, ich sag mal, Tools oder Techniken, auf die du regelmäßig zurückgreifst, um so ein bisschen vielleicht auch aus diesen Erwartungen und dem Denken an die Zukunft rauszukommen?
Ja, mit Sicherheit, dass im Hier und Jetzt bleiben, ist ein großer Teil davon. Was mir persönlich auch viel geholfen hat, ist das autogene Training, indem ich habe eine Sequenz drin, die mir auch immer sehr hilft. Das ist eine, wo ich mir immer sage, ich bin ruhig, ich bin ganz, ganz ruhig. Und das wiederhole ich sehr, sehr häufig in meinem Kopf. Und das ist gerade ich bin oft eine nervöse Person. Ich brauche auch eine gewisse Nervosität für einen Wettkampf. Das macht für mich das Wettkampflaufen aus, weil es auch so das Kribbeln, das die Vorfreude auslöst. Aber manchmal wird es bei mir auch zu viel. Und dann kann ich mich mit diesen Sätzen auch instant wieder so ein bisschen zurückholen und so eine Beruhigung reinbringen. Und das hat auch oft geholfen, dann, wenn der Kopf zu viel überlegt hat oder so, konnte ich ein autogenes Training für mich machen und so ein bisschen runterfahren und so die Gedanken so ein bisschen loslassen und loswerden.
Mega gut. Ja, ich glaube, wenn gar keine Nervosität da ist, dann wäre es dir natürlich auch einfach gar nicht wichtig, und dann solltest du natürlich auch hinterfragen, ob es das Richtige ist, was du machst, und daher so ein gewisses Level an Aktivierung und Nervosität ist natürlich durchaus positiv.
Ja, genau. Und für mich war das schon immer ein Teil. Ich glaube, jeder Mensch ist so ein bisschen, braucht sein eigenes Level an Nervosität. Und ich war schon immer gerne der, der so ein bisschen nervöser war wie andere. Das beste Beispiel ist, ich werde auch nervös in einem Testrennen, nur mit dem Team, das gar nichts zählt. Also für mich ist eigentlich der Moment, sobald ich eine Startnummer trage, geht's für mich um was. Und ich diese Nervosität baut sich auf. Und eben, ich nehme das gerne auch als positives Zeichen, dass ich ein Wettkampftyp bin. Ich mag das. Ich finde das richtig cool, mich auch dem auszusetzen. Es darf eben nur nicht ins Negative kippen.
Ich habe in der Vorbereitung natürlich so ein paar Artikel und Texte auch über deine Vergangenheit gelesen, und ich schon auch in der Vergangenheit oft immer Biathlon geschaut, aber ist natürlich nicht jeden individuellen Weg super verfolgt. Und tatsächlich mir so in ein, zwei Artikeln immer wieder so diese Bezeichnung aus der Vergangenheit von dir als so Harakiri-Schützin über den Weg gelaufen. Würdest du sagen, dass das so eine Phase war, wo du vielleicht zu nervös warst und sich das dann auch so negativ ausgewirkt hat?
Ja, mit Sicherheit. Also gerade dieses Harakiri-Schießen war halt, in dem Moment bin ich hingekommen und habe einfach, blöd gesagt, die Aufgabe so schnell wie möglich hinter mich gebracht und dass ich weiter kann und habe auch nicht viel dabei überlegt oder sonst was gemacht. Also es war so ein bisschen in der Hektik drin. Und ich glaube auch, wenn ich nervös bin, werde ich generell ein bisschen hektischer. Man sieht es dann auch an meinem Laufstil an, was auch nicht immer von Vorteil ist. Und ich glaube, über die Jahre hinweg hat das sehr viel Training gebraucht, dass ich das auch so ein bisschen in den Griff kriege.
Wie schaffst du es für dich, so vor einem Wettkampf dann wirklich auch genauso die für dich richtige Maßgabe an Nervosität zu finden? So dieses gibt in der Sportpsychologie so dieses diese Bezeichnung der Zone of Optimal Performance oder besser gesagt Individual Zone of Optimal Performance, das ist genau das, was du angesprochen hast, dass quasi jeder so sein eigenes Level an Nervosität oder Aktivierung braucht. Wie schaffst du es so, dein genau das Fenster zu finden, was du brauchst für den Wettkampf?
Ja, für mich ist es eigentlich so, dass ich vor dem Wettkampf relativ viel Zeit habe, weil wir relativ früh draußen an der Wettkampfstrecke sind. Also wir fangen an mit Skitesten, dann kommt anschließend ins Spiel. Und da merke ich meistens schon, wie die Nervosität anfängt. Und ich kenne mich mittlerweile sehr gut. Und das Wichtigste ist, dass ich auf mich selber höre und so ein bisschen einen innerlichen Check-up kurz mache. Wie geht's mir denn heute? Wie fühle ich mich dabei? Und Sachen, die mir sehr helfen, ist, das auch in Worte zu fassen. Also das nicht nur innerlich zu machen, sondern das auch kurz auszusprechen. Und da habe ich zum Beispiel auch mit meinem Techniker ein bisschen den Deal, dass er das halt ab und zu auch aushalten muss. Und ich zum Beispiel ihm dann auch sage so, hey, heute bin ich extrem nervös. Und nur schon diese Worte auszusprechen, helfen manchmal, das auch loszulassen und so ein bisschen das Ganze in ein angenehmeres Level zu bringen. Einfach nur damit, dass ich es ausgesprochen habe. Oder wenn ich merke, also zu wenig nervös, das passiert mir wirklich, wirklich sehr selten. Gerade in wichtigen Wettkämpfen oder Weltcups passiert mir das eigentlich nie. Aber auch dafür habe ich Strategien, wie ich mich dann pushen kann oder indem ich mir einfach so Flashbacks in Erinnerung rufe von vergangenen Wettkämpfen und da kommt meistens dann so ein Kribbeln auf und so eine kleine Nervosität. Und wenn ich immer noch merke nach dem Aussprechen, ich bin zu nervös, habe ich Atemtechniken, die mir helfen, mich runterzubringen. Und auch so, gerade vor dem Start mache ich oftmals gern so ein bisschen Gleichgewichtsübungen, so mich wie innerlich noch zu zentrieren. Und das hilft mir so ein bisschen, dieses allumfassende Nervosität so ein bisschen zusammenzubringen und in ein angenehmes Level zusammenzufassen, ja.
Mega cool. Ja, ich glaube, gerade die Gleichgewichtsübungen sind natürlich auch ein cooles Tool, wo du dann ja so voll in den Körper reingehst und dann automatisch auch richtig cool im Hier und Jetzt ankommst und mal ein bisschen rauskommst aus dem Kopf rein in den Körper und genau. Dann hört auch so ein bisschen der Gedankenstrudel auf, der dich vielleicht vorher auch noch nervöser gemacht hat.
Ja, genau. Und auch so ein bisschen dieses Augen zu, kurz in sich reinhören, dann das Gleichgewicht wirklich innerlich finden, das hilft mir extrem. Und das ist dann auch, wenn ich die Augen wieder aufmache, immer noch dieses Gefühl da von dem inneren Zentriertsein.
Was war für dich damals so der initiale Auslöser, um dir gerade auch so für diese mentale Arbeit Support von außen zu holen?
Ich glaube, bei uns in der Sportart war es halt schon immer gang und gäbe, dass man sich immer mal wieder mentalen Support sucht. Auch von anderen Athleten habe ich das öfters gehört. Und gerade im Biathlon-Sport, wo du halt zwei sehr verschiedene Sachen vereinen musst, war es für mich von Anfang an so ein bisschen so, klingt eigentlich ganz logisch, dass man da auch manchmal Hilfe braucht. Wir hatten dann auch vom Team aus mal einen Mentaltrainer da, der so ein bisschen sich vorgestellt hat und was er so macht. Ich war dann auch kurze Zeit bei ihm. Das erste Mal, was ich wirklich auch mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet habe, war mit ihm. Und ich habe dann einfach über die Jahre gemerkt, dass die Zusammenarbeit mit ihm nicht 100% passt für mich. Also man muss sich eine Person suchen, wo man sich total öffnen kann, mit der man genau auf der gleichen Wellenlänge ist und wo man halt auch diese Ängste, diese inneren persönlichen Sachen besprechen kann. Und da war er auch total offen dazu, habe ich das mit ihm angesprochen und er hat auch gemeint, ja, er kann mich auch gerne anderen empfehlen. Und ich habe dann aber per Zufall über einen anderen Freund, der war Trainer einer Feldhockeymannschaft, und der hat eine Mentaltrainerin gehabt für sein Team. Und er hat gemeint, so wie ich kenne, würdest du gut zusammenarbeiten mit ihr. Und dann habe ich gedacht, ja, können wir mal ausprobieren. Und bin dann eigentlich auch auf meine jetzige Mentaltrainerin gestoßen. Und zwischen Manuela und mir hat es einfach direkt Klick gemacht. Und das funktioniert immer noch super.
Wenn du mal so die Lena vergleichst von früher, die noch nicht an ihren mentalen Skills gearbeitet hat und jetzt siehst, was sich bei dir dadurch verändert hat. Was würdest du sagen, sind so die krassesten Veränderungen, wo du dir vielleicht auch manchmal denkst, okay, Kein Wunder, dass es früher so schwer war im Vergleich dazu.
Ja, garantiert diese Hibbeligkeit und gerade im Sport auch das Harakiri-Schütze sein, das war bei mir so das Nonplusultra. Das war eigentlich immer ich und ich habe immer gedacht, ja, das gehört zu mir dazu, das so bin ich halt, aber mir war nicht gar nicht bewusst, dass das so ein bisschen ein Side-Effekt ist von meiner Nervosität und meinem vielleicht auch ein bisschen unbedarft sein, gerade als junger Athlet noch. Und ich habe so eigentlich wie ein bisschen gelernt, dass man so Züge, die man denkt, das ist man selber, vielleicht auch gar nicht unbedingt man selber ist, sondern halt einfach Teil von dem ist, was man sich erarbeiten kann. Und das hat mir eigentlich viel gezeigt, dass man da sehr, sehr viel an sich arbeiten und weitermachen kann.
Ja, super wertvolle Erkenntnisse. Ich glaube, gerade so diese Aussage, dieses so bin ich halt, führt halt so oft dazu, dass wir gar nicht darüber nachdenken, dass wir gewisse Dinge auch verändern können. Und ich glaube, gerade in Bezug so auf Nervosität und so diese Hippeligkeit, wie du es angesprochen hast, ich glaube, auch wenn wir alle natürlich unterschiedlich sind, keiner von uns hat als, sag ich mal, natürlichen State diese Nervosität und Hippeligkeit, sondern es ist immer irgendwas, was durch äußere Einflüsse oder Erfahrungen aus der Vergangenheit, Glaubenssätze, die wir aufgebaut haben und Erfahrungen, die wir gemacht haben, dann irgendwann entstanden ist und dann haben wir das so als Identität übernommen und glauben, okay, das sind wir jetzt und von daher ist es natürlich super wertvoll, wenn du so diese Identität ein Stück weit auch einfach loslassen kannst.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe halt gemerkt, dass es nicht diese Nervosität und Hibbeligkeit mein Ich ist, sondern eher das Aktive. Ich bin eine Person mit Drive, ich mache gern was. Das ist, bin eher ich, aber da, das ist ein Unterschied zu Hibbeligkeit und Nervosität.
Merkst du jetzt heute so nach auch der Arbeit, die du auf der Ebene in den letzten Jahren gemacht hast, dass du trotzdem immer noch, sag ich mal, mit viel Bewusstsein da rangehen darfst, um nicht wieder in so alte Muster zurückzufallen von früher?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gerade es wird sicher einfacher, so Muster zu durchbrechen oder schneller auch zu erkennen, wenn man in so Muster zurückfällt. Aber das heißt noch lange nicht, dass man das jederzeit schafft. Ich habe auch eben diese Saison sicher auch Wettkämpfe gehabt, wo ich wieder in alte Muster verfallen bin. Und ich glaube, das zeigt einfach auch, dass man so ein bisschen immer weiter an sich arbeiten muss, aber die Arbeit immer ein bisschen leichter wird.
Du hast vorhin ja auch gesagt, dass die Saison dieses Jahr bisher so ein Stück weit eine kleine Achterbahnfahrt war. Und ich glaube, das ist natürlich was, was jeder Athlet, jede Athletin auf einer gewissen Ebene immer mal wieder erfährt, egal ob es jetzt sich über eine komplette Saison zieht oder über ein paar Wochen. Wie schaffst du es mittlerweile für dich, so mit dieser Achterbahnfahrt dann auch umzugehen, ohne dich komplett irgendwie rausbringen zu lassen und vielleicht irgendwie deine komplette Saison davon kaputt machen zu lassen?
Ich glaube, das Wichtigste für mich war, mit Personen darüber zu sprechen, weil ich halt oftmals, wenn ich mit meinen Gedanken und in meinem Kopf alleine bleibe mit diesen Themen, dann beginnt so ein bisschen eine Negativspirale und man sieht nur das Schlechte. Und da tendiere ich halt auch generell ein bisschen dazu, dann mich selber so ein bisschen zu sehr fertig zu machen und nur das Negative zu sehen. Und da bin ich manchmal auch so ein bisschen, ja, wir Athleten neigen vielleicht auch dazu, überall noch das Verbesserungspotenzial zu sehen und halt nicht unbedingt auch das, was schon gut ist. Und da hilft es mir oftmals, wenn ich dann mit meinen Trainern, mit meiner Mentaltrainerin oder mit meiner Schwester oder meinem Mann darüber rede, weil ich dann mal auch eine andere Seite zu hören kriege oder einfach auch nur schon, wenn ich es ausspreche, merke, aber es gibt doch auch eine positive Seite. Und gerade diese positiven Seiten ist es wichtig, die mitzunehmen, wenn man halt mal eine schlechte Phase hat und sagt, hey, aber das und das und das lief gut, auf das kann ich mich verlassen. Und klar, das andere lief jetzt nicht optimal, aber das können wir auch noch verändern und verbessern. Und ich glaube, das war für mich extrem immer wichtig, dass ich dadurch nicht das Gefühl hatte, ah, alles ist erdrückend und nichts läuft und alles ist scheiße, sondern so ein bisschen einen Ausweg zu sehen und zu sehen, so könnte es weitergehen.
Super wertvoll, weil ich glaube, wir vergessen natürlich auch ganz oft immer, was für einen extremen Einfluss dann diese Perspektive, mit der wir die Situation betrachten, auf unser Selbstvertrauen hat. Und wenn du natürlich immer nur auf das schaust, was gerade nicht gut läuft, dann wird dein Selbstvertrauen jetzt nicht irgendwie gerade durch die Decke schießen, sondern dann gehst du halt mit relativ wenig Selbstvertrauen an den Start. Und auf der anderen Seite, wenn du trotzdem das mitnimmst, was gerade gut läuft, dann gibt es dir halt zumindest so ein Base-Level an Selbstvertrauen, auf dem du dann wieder aufbauen kannst, beziehungsweise auch generell natürlich so aus innerer Perspektive. Ich habe gerade erst die Woche in einem anderen Podcast nochmal so diesen Reminder gehört von unglaublich vielen Studien auf der Welt, die sich so damit beschäftigt haben, was ist überhaupt dafür verantwortlich, dass wir so eine gewisse, ein gewisses Grundlevel an Glück einfach im Leben auch haben oder so eine mentale Stabilität. Und einer der größten Punkte ist einfach nur dieses, konzentrieren wir uns auf das im Leben, was fehlt, oder konzentrieren wir uns auf das, was da ist? Und das ist ja genau dieses Beispiel, dass letztendlich die Leute, die sich auf das konzentrieren, was schon da ist, so ein Stück weit dieses Bewusstsein dafür da haben, vielleicht auch mit einer gewissen Dankbarkeit oder einer gewissen Wertschätzung verbunden, einfach innerlich natürlich viel, viel stabiler sind und dann gerade in so schwierigen Zeiten natürlich oftmals auch viel einfacher damit umgehen können.
Ja, voll. Da stimme ich voll zu. Das hat auch mental, finde ich, einen extremen Effekt, den man merkt.
Du hast vorhin schon so ein bisschen diesen Zwiespalt beim Biathlon angesprochen zwischen den beiden Disziplinen. Wie schaffst du es für dich, diesen krassen Kontrast zu meistern zwischen, sag ich mal, übertrieben gesagt, so all out auf der Strecke und voll krass in die Power rein und dann dieser stoischen Ruhe beim Schießen, wo du im besten Fall so komplett in der absoluten Stille sein bist?
Ich habe für mich so eine kleine Strategie rausgefunden, die mir sehr hilft, diesen Schalter umzulegen. Und zwar ist es, habe ich mir immer im Training, mache ich mir so einen genannten Punkt aus vorm Schießstand. Und das ist meine sogenannte Wechselzone. Und oftmals, wenn ich an diesen Punkt komme, schüttle ich den Kopf, weil das für mich wie so ein Reset ist von meinen Gedanken. So, die Gedanken von, wir geben jetzt alles, egal was ist, raus mit der Power hin zu dem, wir arbeiten bedacht, konzentriert, wir achten auf den Wind, die äußeren Einflüsse spielen wieder eine Rolle. Genau diesen Wechsel hilft mir einfach das Kopfschütteln. Das habe ich für mich herausgefunden, dass das so ein bisschen wie ein Reset gibt. Und dann weiß ich auch, okay, ich habe den Kopf geschüttelt, jetzt ist Schießstandzeit. Und den Schalter andersrum umzulegen, das ist mir noch nie schwer gefallen. Also aus dem Schießstand rauszugehen und dann wieder voll zu powern, das ist ein Schalter, der mir relativ einfach fällt, aber den anderen muss ich wirklich bewusst umlegen.
Vielleicht nur mal so für das Gefühl, für die Leute, die auch noch nie irgendwie so just for fun mal eine Runde Biathlon gemacht haben. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du nach so einer Runde auf der Strecke an den Schießstand kommst?
Ja, also es spielt auch immer ein bisschen eine Rolle, was für eine Disziplin, dass wir gerade laufen. Wir haben ja auch verschiedene Disziplinen. Zum Beispiel der Sprint ist die kürzeste Disziplin mit nur zweimal Schießen. In der zum Beispiel geht man von Anfang an ein bisschen härter an die ganze Sache ran. Und da ist es extrem wichtig, dass ich vor dem Schießstand genug früh rausnehme, weil ich weiß, ich habe meinen Körper jetzt ziemlich viel abverlangt und ich brauche eine kurze Erholungsphase vor dem Schießstand, dass ich wirklich dann im Schießstand diese Ruhe weg habe. Und für mich hilft es dann auch immer, wenn ich mich dann zum Beispiel im Schießstand auf einen technischen Aspekt konzentriere, weil ich dann oftmals nicht an das, wie viel Zeit habe ich jetzt schon auf der Strecke verloren und wie hart es jetzt gerade schon war oder wie heftig, dass ich gerade atme, konzentriere, sondern halt wirklich auf einen technischen Aspekt des Schießens konzentriere. Also sei es vom Abzug, dass ich den schön fein ziehe oder die Feinvisierung, egal was, da wechsle ich auch immer ein bisschen durch, dass ich mich nicht daran gewöhne. Und dann ist halt auch das Wichtige bei uns, diesen Schalter, wenn ich jetzt zum Beispiel schlecht geschossen habe und ich gehe in meine zweite Runde und ich weiß, ich habe noch zwei Runden, nicht schon aufzugeben und zu denken so, ach, das Rennen ist ja jetzt eh schon gelaufen, sondern ich habe schon immer, meine Mama hat auch schon früher gesagt, wo ich so 16, 17 war und den Sport gemacht habe, dass das unglaublich bei mir zu sehen war, dass ich so eine jetzt erst recht Mentalität entwickelt habe, wenn ich schlecht geschossen habe. Also da war ich richtig immer, dann nehme ich diese Wut von mir selber, die ich hatte am Schießstand, und lege die in die Strecke und lege alles in das Laufen rein und versuche dann aber auch wieder im nächsten Schießen das besser zu machen, weil jedes Schießen ist bei uns eigentlich wieder ein neuer Anfang. Und das ist auch so eine kleine Strategie, die ich habe, egal ob ich jetzt davor schon null geschossen habe oder Fehler geschossen habe. Dieses jedes Schießen ist ein neuer Anfang, dann habe ich keinen Druck vom Nuller, oh, ich muss jetzt nochmal gut schießen, oder oh, ich habe jetzt schlecht geschossen, ich muss jetzt unbedingt gut schießen. Sondern kann wie sagen, jedes Schießen ist neue Aufgabe, neuer Rhythmus. Und ja, die Schlussrunde ist sowieso, da tut eh alles weh, da muss man einfach nur noch drüber raus.
Kurzer Reminder für den Sponsor der heutigen Folge, MyNect Sports. Im Sport reden wir oft über Technik, Taktik und Athletik, aber wie oft über das, was im Wettkampf wirklich den Unterschied macht? Deine mentale Stärke und Gesundheit. Fühlst du dich manchmal unter Druck oder innerlich blockiert von Zweifeln? Dann stell dir vor, wie es wäre, mit Selbstvertrauen, mit Sicherheit, mit Leichtigkeit und Gelassenheit abzuliefern, egal wie groß der Druck ist. Mit der MyNect Sports Membership trainierst du genau das, deine mentale Stärke und Gesundheit. Mit nur 20 Minuten am Tag bekommst du unter anderem Zugang zu über 100 angeleiteten Trainingsübungen, regelmäßig neuen Trainingsprogrammen, Live-Q&As und einem persönlichen Support vom ganzen Trainerteam. Starte jetzt für nur 49 Euro im Monat, klick einfach auf den Link in den Shownotes oder geh auf mindact-sports.io und finde heraus, was wirklich in dir steckt. Weiter geht's mit dem Podcast.
Zwei Fragen habe ich auf jeden Fall dazu. Gerade dieses jetzt erst recht Mindset, das du angesprochen hast. War es für dich oder ist es vielleicht immer noch dann trotzdem eine Challenge, nicht zu sehr in dieses Extrem reinzufallen, gerade wenn du jetzt vielleicht nicht auf der Schlussrunde bist mit dieser jetzt erst recht Mentalität, sondern vielleicht noch zwei oder drei Runden vor dir hast, dass du dann nicht auf diese einen Runde, wo du in dieses jetzt erst recht Mindset reinkommst, dann komplett überpaced und nach hinten raus dir die Energie fehlt?
Früher bestimmt, ja, aber mittlerweile kenne ich eigentlich meinen Körper ganz gut und da kommt auch automatisch so eine kleine Stimme im Hinterkopf, wo sagt, hey, aber wir müssen dann noch zwei Runden oder noch drei Runden oder was auch immer, sondern wo so ein bisschen das Abschätzen mittlerweile auch vorhanden ist, was kann ich meinem Körper zumuten, bevor ich drüber rausgehe, und das musste ich lernen über den Fehler häufiger zu machen, damit man weiß, okay, das war jetzt too much, ein bisschen weniger ist das Ziel.
Ja, okay, macht Sinn. Und auf der Schlussrunde, die du gerade angesprochen hast, wenn ohnehin alles wehtut, wie sieht so dein innerer Dialog in dem Moment aus, dass du es trotzdem schaffst, trotz der Erschöpfung, trotz der Schmerzen, dich dann da nochmal voll reinzugehen und auch so über deine Grenzen hinauszugehen, so in diesen Schmerz wirklich so auch komplett reinzugehen?
Ich habe zwei verschiedene Strategien, je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Also an Tagen, wo es mir wirklich gut geht, da habe ich wie ein kleiner Fan Lena in meinem Kopf, der mich einfach die ganze Zeit anfeuert. Und wenn dann die Stimme kommt, oh, ich kann nicht mehr, oh, es ist so hart, dann kommt die andere Stimme und sagt, los, wir schaffen das, jetzt erst recht, jetzt komm, gib nochmal, es ist nicht mehr weit. Und die mich dann die ganze Zeit anfeuert, und das geht vor allem, wenn es mir wirklich gut geht und ich viel Selbstvertrauen in dem Moment habe. Dann habe ich diese positive Lena im Kopf, die halt gegen die negativen Stimmen ankämpft und mich eigentlich sozusagen im Kopf anfeuert. Und meine andere Strategie, wenn ich es ein bisschen merke, ist, das geht halt im Moment nicht. Ich habe diese positive Lena nicht so stark vorhanden im Moment. Ist für mich das auf Basics konzentrieren, und zwar auf Zählen zum Beispiel. Also ich zähle dann immer zum Beispiel meine Schritte, und zwar immer 1 und 2 und 1 und 2. Mhm. Und dann komme ich so ein bisschen in ein Basic-Ding rein und höre meine Schmerzen weniger. Und dann kann ich wie auch da dann den Rhythmus nochmal ein bisschen erhöhen und sagen, so, jetzt gib noch mal ein bisschen, ich zähle jetzt ein bisschen schneller, und oder jetzt gibt's noch ein bisschen mehr Punch rein in den Abstoß. Und das hilft dann manchmal so in Momenten, wo es vielleicht nicht ganz so einfach ist, sich selber für die Schlussrunde zu motivieren.
Hast du für dich eine favorisierte Disziplin?
Ich persönlich mag gerne Verfolgung oder Massenstart, wo man so ein bisschen Frau gegen Frau kämpft und direkt sieht, wo man liegt. Das mochte ich eigentlich schon immer ganz gerne und es ist, finde ich, einfach einen faszinierenden Wettkampf.
Mhm. Hast du da das Gefühl, dass es dich potenziell mehr unter Druck setzen kann, gerade auch am Schießstand, weil du jetzt nicht sozusagen wie beim Sprint ja quasi einfach nur gegen die Zeit läufst und es in dem Moment gerade eigentlich egal ist, was die anderen rechts und links von dir machen, während es halt wirklich deine Verfolgung Massenstart ja vielleicht auch sein kann, dass du mal eben wahrnimmst, okay, deine Konkurrentin, die gerade unmittelbar mit dir um die Plätze kämpft, die schießt so gerade ein kleines bisschen schneller als du, die ist vielleicht schon weg und du hast noch ein oder zwei Schüsse, die du absolvieren darfst?
Das ist eine Sache, die üben wir relativ viel, auch im Team selber. Also wir versuchen auch oft so Massenstarts oder so zu simulieren im Team und dann halt auch so ein bisschen gegeneinander sticheln. Wer setzt jetzt den ersten Schuss? Wer kann die anderen mehr unter Druck setzen? Und das ist eigentlich so eine Situation, die wir relativ häufig üben. Drum bin ich mir die vielleicht auch so ein bisschen gewohnter. Klar, es gibt manchmal Momente, wo man sich so mitreißen lässt von dem, aber die sind bei mir relativ selten. Aber klar, passiert manchmal auch. Da denkt man sich auch so, ach, muss man sich selber an der Nase nehmen, was habe ich wieder da gemacht? Aber beim nächsten Mal mache ich es besser. Und grundsätzlich finde ich das eben auch eine coole Sache daran, dass man halt eben, wenn man dann auch in der Position ist, dass man selbst den ersten Schuss schießt, die Konkurrenz so ein bisschen unter Druck setzen kann. Oder aber auch, wenn man merkt, heute geht's nicht so leicht von der Hand, einfach alles ausblenden und dann schauen, wo es schlussendlich, was dann da dabei rausschaut.
Was würdest du sagen, gerade bei so Verfolgung und Massenstart, neben natürlich den Skills und der Fitness, die es braucht, wie viel sind auch so einfach so eben genau diese so Psychospielchen, also dieses, wer setzt den ersten Schuss, wer geht als erstes vom Schießstand weg? Überholst du jemanden auf der Strecke nochmal und gehst nach vorn und versuchst eine Lücke zu reißen oder bleibst du bewusst dahinter, lässt die anderen die Arbeit machen? So, wie viel sind diese Psychospielchen gerade in diesen Disziplinen?
Ich glaube, dass zum Teil bei den Männern diese Psychospielchen noch mehr vorhanden sind, als wie jetzt bei uns Frauen im Wettkampf. Bei uns Frauen merke ich oftmals, dass Frauen vielleicht auch ein bisschen weniger sich dazu verleiten lassen, da überhaupt darauf einzugehen, auf diese Psychospielchen, weil sie so ein bisschen gerade im Schießstand ruhiger und gelassener sind und ihr Tempo durchziehen. Und ich habe manchmal das Gefühl, bei den Männern sieht man es extremer, dass halt da diese Psychospielchen auch wirklich greifen und sie sich so ein bisschen gegenseitig hochpushen. Und oftmals bei den Frauen habe ich das Gefühl, dass klar gibt es das auch, aber es ist weniger präsent wie bei den Herren. Also ich glaube, bei uns ist es wirklich ein kleinerer Prozentsatz wie bei den Herren, aber wie viel, ganz schwierig abzuschätzen.
Jetzt gibt es ja auch, sicherlich auch in jeder anderen Sportart, immer mal wieder Tage, wo du vielleicht schon gefühlt manchmal auf den ersten Metern vielleicht merkst, so irgendwie innerlich, das ist heute nicht dein Tag. Hast du solche Tage manchmal? Beziehungsweise, wenn du die hast im Wettkampf, wie gehst du damit um?
Ja, mit Sicherheit habe ich auch solche Tage. Und ich habe auch solche Tage, wo es beim Einlaufen schon harzt. Und lustigerweise habe ich da auch mit meinen Teamkollegen so ein bisschen, haben wir so ein bisschen Mantra. Es kann auch richtig gut laufen, wenn es schon beim Einlaufen harzt. Oder auch, wenn es auf der ersten Runde harzt. Das ist auch das Schöne bei unserer Sportart. Du musst nicht die absolut perfekte Läuferin sein, um ein richtig gutes Rennen zu zeigen. Und ich glaube, da ist dann halt in den Momenten so ein bisschen die Konzentration noch mehr auf den Schießstand gelegt oder sich so ein bisschen von Runde zu Runde besser hinarbeiten. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mental nie aufgibt. Also man kann es anmerken und sagen so, hey, heute fühle ich mich nicht so spritzig wie sonst oder ich fühle mich einfach, meine Muskeln sind blau. Das kann man anmerken, aber man kann wegen dem noch nicht den Wettkampf aufgeben und ich glaube, das ist immer mein wichtigstes Ziel, trotzdem dann das Beste aus diesem Tag rauszuholen, was ich leisten kann. Klar, jetzt bin ich nicht an meiner Top-Leistung, aber es kann trotzdem eine gute Leistung werden. Und ich glaube, das hilft mir dann immer ein bisschen noch, trotzdem bis zum Ende alles zu geben und das Rennen durchzuziehen.
Du hast in den letzten Jahren auch ganz oft über Essstörungen gesprochen, die du in der Vergangenheit hattest. Und ich würde gerne einfach ein kleines bisschen noch mit dir auch darüber sprechen, natürlich, weil es sicherlich ja auch was ist, was letztendlich deinen Weg natürlich auch im Biathlon extrem beeinflusst hat. Wann hat das für dich begonnen damals?
Ja, angefangen hat es, glaube ich, schon wirklich in jungen Jahren, also als Teenager, wo ich halt generell so ein bisschen muskulöser war wie andere, so ein bisschen schneller zugenommen habe wie andere. Und da hieß es dann schon oft, ja, wenn du wirklich in dem Sport weitermachen willst, musst du schon ein bisschen schauen. Oder wo es dann einfach so Kommentare gab wie, ah, willst du das Dessert jetzt wirklich noch essen oder sonst was? Und solche Sachen haben mich einfach immer wieder über die Jahre so ein bisschen zermürbt. Und dann war ich natürlich als Teenager auch generell mit meinem Körper und meinem Aussehen nicht zufrieden. Wir kennen es alle, es sind relativ schwierige Jahre auch im Kopf. Aber das war für mich so ein bisschen die Zeit, wo das Ganze innerlich in mir entstanden ist, so dieses Gefühl von, du musst unbedingt schlank sein, um eine Top-Athletin zu sein. Und das hat sich dann immer so ein bisschen über die Karriere weitergezogen. Und ich habe dann immer wieder versucht, so ein bisschen Gewicht zu verlieren und habe es aber nicht wirklich geschafft, weil ich es auch auf eine ungesunde Art und Weise gemacht habe. Aber mir halt auch immer nur so ein bisschen gesagt worden ist, du musst Gewicht verlieren, aber nie, dass es Risiken dabei gibt oder dass man nicht schauen sollte, dass man kein Frühstück isst vor dem Training oder sonst was. Und ich habe dann halt wie versucht, ja, ich mache ja viel Training, ich kann ja das Frühstück jetzt weglassen, das geht schon. Und mein Körper hat dann halt instant dagegen rebelliert und ich hatte dann extreme Fressattacken. Mhm. Und das hat sich dann immer so ein bisschen über die Jahre reingesteigert, weil wenn ich so eine Fressattacke hatte, habe ich mich schlechter gefühlt und habe dann noch versucht, noch mehr Gewicht zu verlieren. Und da bin ich so ein bisschen in den Teufelskreis reingeraten und bis es dann wirklich eine ausgewachsene Essstörung war.
Und der für dich rückblickend, sagen wir mal, schlimmsten Phase, wie hat sich das so auf deinen Alltag ausgewirkt damals?
Ja, ganz extrem. Also ich habe auch gemerkt, dass ich gefühlt nicht mehr ich selber bin. Ich bin eine sehr aufgestellte, fröhliche, quirlige Person und das war ich einfach nicht mehr in dem Moment. Ich hatte keine Energie mehr, zum irgendwas zu unternehmen. Ich habe gemerkt, dass es mir schwer gefallen ist, mit Freunden und Familie was zu machen, was mir davor wirklich eigentlich Energie gegeben hat. Ich habe gemerkt, dass mein ganzer Alltag von den Gedanken an Essen besessen war. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, die nächste Mahlzeit, wie sieht die aus? Wie viel darf ich essen? Wenn ich dann zu viel gegessen habe, habe ich mich dann stundenlang danach noch selber im Kopf schuldig gefühlt, wieso hast du jetzt so wieder so viel gegessen? Wieso hast du das jetzt getan? Und mir Vorwürfe gemacht innerlich. Und das war so ein bisschen ein allumfassendes Thema. Und da hat man wirklich gemerkt, dass andere Themen keinen Platz mehr im Kopf hatten. Und ich wurde generell so ein bisschen gedrückter, schweigsamer, zurückgezogener, weil ich halt auch nicht wollte, dass meine Mitmenschen meine Probleme mitbekommen oder auch nicht merken so, jetzt frisst sie wieder so viel in sich rein. Und ich dachte immer, dass das die Leute dann denken, ich sei ein schlechter Mensch oder ein schlechter Athlet, was ja absoluter Schwachsinn ist, weil Leute das nie urteilen würden, die mich wirklich gerne mögen. Und für mich hat sich das aber immer so ein bisschen so angefühlt. Und das war dann relativ schwer zu handeln für mich. Und ich habe mich ziemlich abgekapselt von Leuten. Und erst, wo ich dann das ganze Thema angegangen bin und mit den Leuten auch darüber gesprochen habe, habe ich wirklich auch gemerkt, wie sehr meine Beziehungen darunter gelitten haben.
Wie viele Jahre warst du für dich so wirklich aktiv in dieser Essstörung drin, bevor du gesagt hast, okay, jetzt muss ich was verändern?
Ja, es waren so richtig schlimme Jahre, hatte ich ungefähr 1 bis 2. Und dann der Anfangsweg raus war relativ harzig. Ich hatte dann auch meine erste Therapeutin, die ich hatte, mit der ging es nicht ganz so gut. Ich habe dann wie viel eigentlich so ein bisschen gemerkt, so, ah ja, jetzt läuft es wieder super. Und ich hatte immer wieder Phasen, wo ich gedacht habe, ah, jetzt geht's mir wieder gut, jetzt ist alles wieder toll. Und dann habe ich wieder angefangen, Essen zu reduzieren und so weiter und so fort. Und das war da auch noch ein bisschen der Fall. Das war nicht mehr ganz so extrem und schlimm wie in meiner schlimmsten Zeit, aber ich bin dann nicht ganz aus dem ganzen Zeug rausgekommen. Und dann habe ich nochmal die Therapeutin gewechselt. Und das hat mir dann auch nochmal so einen weiteren Schritt weitergeholfen. Und da habe ich dann Schritt für Schritt meinen Weg rausgefunden. Aber das Ganze gedauert hat sich ja von den 2 Jahren, wo es mir wirklich schlecht ging, und dann nochmal 2 Jahre on top, wo ich dann wirklich, bis ich gesagt habe, mir geht's wieder gut.
Du hast vorhin, als wir über die Themen wie Nervosität im Rennen gesprochen haben, gesagt, dass es dir oftmals super hilft, einfach nur die Sachen auch auszusprechen, einfach zu sagen, so, heute bin ich super nervös. Hast du damals auch gemerkt, dass so ein riesen Ballast von dir abgefallen ist, als du das erste Mal über das Thema wirklich auch gesprochen hast?
Ja, das hat auch extrem viel geholfen. Für mich war es extrem wichtig, dann auch, wo ich mir Hilfe geholt habe, darüber zu reden, und dann später auch mit der Hilfe zusammen dann mit meiner Familie und Freunde darüber zu reden und da klärende Gespräche zu führen, das hat auch extrem viel geholfen. Und auch ein wichtiger Schritt für mich war, in die Öffentlichkeit zu gehen, das so ein bisschen für mich vom Gefühl her einfach das Ganze loszulassen und zu sagen, hey, das ist, war ein Teil von mir, ist eine Sache, die mich sehr beschäftigt, und ich wollte auch anderen Athleten und Athletinnen helfen, die dieses Problem auch haben, und das hat mir dann auch so ein bisschen geholfen, das Ganze loszulassen und so ein bisschen einen Schritt wegzugehen davon.
Jetzt bist du ja sicherlich nicht die einzige Athletin, der es in gerade dieser Phase, so auch in der Jugend, so geht, dass sie mit diesen Themen konfrontiert ist. Wir haben gerade auch in Deutschland zum Beispiel ein Riesenthema aus dem ganzen Turnverband, das ich in den letzten Wochen aufgebaut habe, mit ganz vielen aktiven oder ehemaligen Athletinnen, die auch darüber gesprochen wurde, wie ja sie einfach teilweise physisch oder vor allem auch irgendwie verbal dazu gezwungen wurden, abzunehmen, oder ein Stück weit war es dann irgendwie auch gemobbt oder vielleicht sogar auch missbraucht wurden auf einer gewissen Art und Weise. Wenn du all den jungen Frauen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wie du es am Anfang deiner Essstörung warst, sind, was mitgeben könntest, so was würdest du denen gerne sagen?
Das Wichtigste ist, dass sie als Person genug sind. Es ist, der Sport definiert einem nicht, sondern du bist als Person genug, und es ist wichtig, dass du dir selber treu bleibst. Und für mich war immer das Härteste, dass ich immer das Gefühl hatte, ich war alleine mit dem, dass ich die Einzige bin, die betroffen ist, und das ist nicht der Fall. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die diese Probleme haben, oder wo ich jetzt auch gemerkt habe, wo ich öffentlich darüber geredet habe, wo auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ihnen geht's ähnlich, und dass man da nie vergisst, es ist, was andere über dich denken oder sagen, ist nicht dein Selbstwertgefühl. Es ist immer noch, dass deine eigene Meinung über dich selber ist wichtig, und du musst dir selber wichtig sein. Und ich glaube, das ist das A und O dahinter.
Gab es für dich in dieser Phase, als du sowohl in der Essstörung drin warst, als auch dann den Weg rausgefunden hast, Momente, wo du dachtest, dass du dadurch vielleicht dann auch den Weg in den Spitzensport nicht schaffen kannst?
Nein, für mich gab es diesen Moment eigentlich eher nicht. Mir wurde es immer gesagt. Mir wurde immer gesagt, wenn ich nicht so und so viele Kilos verliere, werde ich im Spitzensport nie gut sein. Oder wenn du jetzt ein bisschen Gewicht verlierst, wirst du so viel besser sein. Das habe ich auch sehr häufig gehört. Aber persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn ich ein paar Kilo schwerer war, aber glücklich und zufrieden war, dass ich immer besser war im Sport, als in den Momenten, wo ich mich komplett runtergehungert habe und nicht in meinem Inneren zufrieden war mit mir selber. Und ich glaube, es spielt einfach eine extreme Rolle, wie man sich selber und sein Selbstwertgefühl handelt und nicht, wie man von außen aussieht. Oder ich weiß, dass viele denken, dass man, wenn man ein Kilo, zwei, drei, vier, fünf verliert, dass es die Leistung automatisch nach oben schießt. Bei gewissen ist das vielleicht auch kurzzeitig der Fall, aber es ist absolut nicht nachhaltig. Und wenn man eine Karriere im Leistungssport haben will, muss man nachhaltig arbeiten. Und das ist das Wichtigste, weil man kommt schlussendlich auch an den Punkt mit einem Happy Self, aber über eine langfristigere Zeit und ein besseres Endergebnis, als wie wenn man kurzfristig gut ist und dann ausgebrannt irgendwo in der Ecke liegt und nicht mehr weiter weiß.
Ja, absolut. Und ich finde das so einen wertvollen Punkt, weil egal, ob es jetzt in Bezug auf eine Essstörung ist oder auch auf viele, viele andere Themen, wir glauben halt häufig, dass wir uns so über unsere Grenzen hinaus einfach so durch diesen Schmerz und auch durch dieses teilweise einfach ungesunde Verhalten einfach durchpushen müssen, bis wir angekommen sind an dem Punkt, wo wir hinwollen, und in der Hoffnung, dass wir dann, wenn wir da sind, auch glücklich sein werden. Aber wie du gerade schon gesagt hast, am Ende bist du halt im schlimmsten Fall einfach zwar dann erfolgreich, aber bist halt, oh, übertrieben gesagt, so ein Häufchen Elend, das einfach ausgebrannt ist oder dem es nicht gut geht. Und dieses Glück kommt halt nicht von allein, wenn du dich nicht damit beschäftigst und wenn du halt die Gleichung umdrehst, sagst, okay, Happiness first sozusagen, ich kümmere mich erstmal um mein Glück und darum, dass ich glücklich bin, und dann darf alles andere folgen, wird es potenziell halt meiner Erfahrung nach einerseits viel leichter, aber vor allem, wie du gerade gesagt hast, auch letztendlich einfach ein nachhaltiger Erfolg, der bleibt.
Ja, besser hätte ich es nicht so zusammenfassen können.
Lena, ich habe noch eine letzte Frage für dich. Und die kommt hier bei uns im Podcast immer von dem vorigen Podcast-Gast. Das heißt, ich habe gar keinen Einfluss darauf und ich check mal hier die Liste. Die Frage ist ein bisschen länger, aber ich lese einfach mal vor und dann darfst du gerne antworten. Wenn du für einen Tag einem anderen Athleten unsichtbar folgen und in seine Gedankenwelt eintauchen könntest, um zu verstehen, wie er oder sie trainiert, lebt und denkt, wen würdest du wählen und warum?
Puh, ganz schwierige Frage, aber ich glaube, ich habe ein Vorbild, was für mich halt mental immer extrem konstant und gut rübergekommen ist, und das war Schweizer Sportlegende Roger Federer, weil er hat gerade letztens auch einen Vortrag gehalten, wo er gesagt hat, in seiner Karriere hat er nur knapp über 50% von seinen Sätzen oder seinen Punkten, die er gespielt hat, auch gewonnen, und trotzdem hat er so viel erreicht in seinem Ende. Also das heißt, du musst auch mit Rückschlägen umgehen können und das mal in seinem Kopf sehen zu können, wie er das genau macht und was ihn da so bewegt, auch wenn er jetzt nicht mehr aktiv wäre, ist, aber das würde mich generell sehr interessieren.
Super spannend, ja. Ich musste gerade parallel noch an zum Beispiel aus dem Baseball denken, das ich aus einem Buch immer im Kopf habe, weil da ist es auch so, dass wenn du sozusagen als Schläger beim Baseball eine Quote, glaube ich, hast, dass du von 10 Schlägen 3 triffst, dann gehörst du schon eigentlich zur Weltspitze. Dann gehörst du schon zu den besten der Welt, obwohl du 7-mal nicht getroffen hast. Und das ist halt so eine komplett verschobene Perspektive, die oftmals so mit unserem Bild von Erfolg überhaupt nicht zusammenpasst, genau wie das, was du von Roger Federer gerade geteilt hast. Von daher super wertvoll, ja. Und ich bin auf jeden Fall dabei. Also in seinen Kopf hätte ich auf jeden Fall auch gerne mal reingeschaut,
ja. Ja, ich glaube, das ist auch sehr interessant. Und ich fände es, glaube ich, auch interessant zu sehen, wie er sich über die Jahre verändert hat, weil er ja doch auch gereift ist mit dem Sport und das sehr, sehr lange gemacht hat. Und ich glaube, gerade so lange Karrieren finde ich immer sehr faszinierend zum Sehen, wie Leute sich weiterhin motivieren oder auch weiterhin oder auch überhaupt immer wieder neu anfangen und sich wieder durchkämpfen. Und ich glaube, das ist genauso das, was ich vorher auch von Nachhaltigkeit gesagt habe. Das finde ich immer das Schönste, wenn man einen Sportler sehen kann, der eine lange Karriere hat.
Was wünschst du dir für deine Karriere noch?
Ich glaube, ich wünsche mir auch für meine Karriere, dass ich glücklich bin mit dem, was ich mache. Und im Moment macht mir Biathlon extrem viel Spaß und dass es so lange wie möglich so bleibt und ich dieser Leidenschaft noch ein bisschen nachgehen kann.
Alright, sehr cool. Dann danke dir auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Lena. Danke fürs Teilen all der Insights und dann wünsche ich dir natürlich auf jeden Fall schon mal alles, alles Gute für die WM und auch für den verbleibenden Winter.
Dankeschön und sehr gerne.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und eine Bewertung da lässt und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.